ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-un kreuz und quer durch Korea, unter anderem über Versuche, zu einer möglichst salzarmen Ernährung zu animieren. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea stellt trotz Nahostkrieg im März Ausfuhrrekord auf. Koreanisch-indonesisches Gipfeltreffen, 16 Absichtserklärungen unterzeichnet. Nationalversammlung billigt Handelsabkommen CEPA mit Vereinigten Arabischen Emiraten. Die koreanischen Ausfuhren sind im vergangenen Monat trotz der Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums beliefen sich die Exporte im März auf 86,13 Milliarden Dollar. Das sind 48,3% mehr als ein Jahr zuvor. Der bisherige Monatsrekord betrug 69,5 Milliarden Dollar und stammt aus dem vergangenen Dezember. Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen erreichte ebenfalls einen neuen Rekordstand von 3,74 Milliarden Dollar. Zu diesem Ergebnis trug ein rasantes Wachstum der Halbleiterexporte entscheidend bei. Die Halbleiterexporte stiegen im März um 151% zum Vorjahr auf 32,8 Milliarden Dollar. Die Ausfuhren nach China kletterten um über 64% im Vorjahresvergleich, die in die USA um 47%. In der Handelsbilanz wurde ein Rekordüberschuss von 25,74 Milliarden Dollar verzeichnet. Somit wurde seit Februar 2025 den 14. Monat in Folge ein Überschuss erzielt. Präsident Lee Jae-myung ist am Mittwoch mit seinem indonesischen Amtskollegen Prabowo Subianto zu Gipfelgesprächen zusammengekommen. Der indonesische Präsident war am Dienstag zu einem Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen. Zum Auftakt eines erweiterten Gipfeltreffens im Präsidialamt Cheongwa-dae sagte Lee, dass infolge des Kriegs im Nahen Osten Schocks sowohl für die Energielieferketten beider Länder als auch für die regionale Wirtschaft befürchtet würden. Inmitten steigender globaler Unsicherheit sei die Existenz beider Länder füreinander ein Segen. Prabowo erklärte, dass Korea über herausragende Fähigkeiten auf den Gebieten Industrie, Wissenschaft und Technologie verfüge. Indonesien sei reich an Ressourcen und verfüge über einen großen Markt. Beide Länder sollten in Zeiten wachsender Unsicherheit in der Welt ihre Beziehungen weiter ausbauen. Anlässlich der Gipfelgespräche unterzeichneten beide Länder insgesamt 16 Absichtserklärungen in Bereichen wie kritische Mineralien, Energie und künstliche Intelligenz. Die südkoreanische Nationalversammlung hat am Dienstag der Ratifizierung des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens CEPA mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zugestimmt. Damit wurden alle inländischen Verfahren für die Inkraftsetzung des Abkommens abgeschlossen. Das CEPA zwischen Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde im Mai 2024 formell unterzeichnet. Es ist der erste Freihandelspakt Südkoreas mit einem arabischen Staat im Nahen Osten. Mit dem Inkrafttreten des Paktes werden die Zölle für 91,2% der koreanischen Exportprodukte über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren schrittweise abgeschafft. Auch die Zölle für Rohöl, Südkoreas wichtigstes Einfuhrprodukt, werden in dem 10-Jahres-Zeitraum abgebaut. Mit dem Inkrafttreten des CEPA mit den Emiraten unterhält Südkorea 23 Freihandelsabkommen. Mit insgesamt 60 Ländern wird Freihandel betrieben. Diese Länder wirtschaften nach Regierungsangaben 84,8% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Die Aufnahme Südkoreas in den FTSE World Government Bond Index erfolgt ab dem heutigen Mittwoch schrittweise. Finanzminister Kujon-Chol äußerte auf der Plattform X die Erwartung, dass dies zur Stabilisierung der einheimischen Devisen- und Finanzmärkte beitragen werde. Wegen des Kriegs im Nahen Osten seien diese zurzeit stärkeren Schwankungen ausgesetzt. Der Anleiheindex wird vom Indexanbieter FTSE Russell, einer Tochtergesellschaft der London Stock Exchange Group, Betreiber der Londoner Börse, veröffentlicht. Der Index umfasst Staatsanleihen aus 25 führenden Ländern, darunter die USA, Deutschland, Japan und China. Es handelt sich um den weltgrößten Index für Staatsanleihen mit einem Volumen von 2,5 bis 3 Billionen Dollar. Co. erklärte, ausländische Finanzinstitute und auf Staatsanleihen spezialisierte Händler rechneten mit einem Kapitalzufluss von 50 bis 60 Milliarden Dollar anlässlich Südkoreas Aufnahme in den Index. In dieser Woche sei bereits ein tatsächlicher Zufluss registriert worden. Der Kospi-Index hat heute um 8,44% zugelegt und ist bei einem Stand von 5.478,7 Zählern aus dem Handel gegangen. Vor allem Chip-Hersteller profitierten von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs. Wegen des plötzlichen Anstiegs musste der Handel für 5 Minuten ausgesetzt werden. Der Kospi habe nach dem Rekordhoch in der ersten Märzwoche 19,1% verloren und könnte weiter absacken. Doch gleichzeitig blieben die Unternehmensgewinne stark, was die Fähigkeit zur Erholung nach einem Schock signalisiere, hieß es im aktuellen Monatsbericht von KB Securities, aus dem die Nachrichtenagentur Yonhap zitierte. Südkorea hat ein Öltauschsystem mit privaten Erdölraffinerien eingeführt. Das teilte das Industrieministerium am Dienstag mit. Dem Beschluss nach wird die Regierung einen Teil ihrer Ölreserven an Ölraffinerien verleihen, die auf ihre zugesicherten Öllieferungen warten. Sobald die Unternehmen ihre Lieferungen erhalten haben, werden sie die von der Regierung geliehene Menge wieder zurückgeben. Damit werden Ölraffinerien entlastet, die sich zwar Öllieferungen gesichert haben, aber noch auf deren Eintreffen in Südkorea warten. Das Öltauschsystem kommt zunächst im April und Mai zur Anwendung. Mit Genehmigung des Industrieministers kann die Anwendung jeweils um 1 Monat verlängert werden. Eine mit Nordkorea verbundene Hackergruppe ist illegal in Axios eingedrungen, um Login-Daten zu stehlen. Google gab am Dienstag bekannt, dass nordkoreanische Hacker am Montag Schadsoftware in die aktualisierte Version des Open-Source-Programms Axios eingeschleust hätten. Experten gehen davon aus, dass dieses Schadprogramm zu schwerwiegenden Schäden wie dem Diebstahl von Anmeldeinformationen oder weiteren Daten führen könnte, sollte es Kontrolle über die Datenzugriffsrechte eines Computers erlangen. Die Schadsoftware konnte zwar bereits nach 1 Tag entdeckt und entfernt werden, es ist jedoch nicht klar, wie oft das Programm mit der darin enthaltenen Schadsoftware heruntergeladen wurde. Google geht davon aus, dass die mit Nordkorea verbundene Hackergruppe UNC1069 hinter dem Angriff steckt. Die Gruppe konzentriert sich auf Kryptowährungen und den Finanzsektor. Sie soll seit spätestens 2018 aktiv sein. Das koreanische Nationalmuseum ist letztes Jahr bei der Besucherzahl auf Platz 3 unter den Museen in der Welt vorgerückt. Das gab das Nationalmuseum am Mittwoch unter Berufung auf Daten bekannt, die von der britischen Zeitschrift The Art Newspaper ermittelt wurden. Laut den Daten wurde das Nationalmuseum Südkoreas im Jahr 2025 von 6,5 Millionen Menschen besucht. Damit landete das Museum in Seoul auf Platz 3, hinter dem Museum Louvre in Paris mit 9,04 Millionen Besuchern und den Vatikanischen Museen mit 6,93 Millionen. Die Art Newspaper schrieb, das Nationalmuseum von Korea habe einen Zuwachs von mehr als 70% im Vorjahresvergleich erlebt. Das sei einer der größten Zuwächse, die man je gesehen habe. Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft der Männer hat ihr Testspiel gegen Österreich verloren. Die Partie im Ernst-Happel-Stadion in Wien am Dienstag verlor Südkorea mit 0:1. Südkorea verlor damit seine beiden Testspiele vor der endgültigen Nominierung des Kaders für die Fußballweltmeisterschaft 2026 im Juni. Am Samstag gab es gegen die Republik Côte d'Ivoire in England eine herbe 0:4 Niederlage. Unterdessen steht fest, dass Südkorea im ersten Gruppenspiel bei der Fußball-WM auf Tschechien trifft. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute berichten wir über folgende Themen. Die südkoreanische Kulturerbebehörde hat neue Einträge in die Liste des nationalen Kulturerbes bekannt gegeben. Dazu gehören eine historische Eisenbahnbrücke in Seoul und ein traditionelles Wissenssystem aus dem Alltag der Küstenregionen. Mehr dazu im ersten Teil. Danach hören Sie Korea hautnah. Im dritten Teil geht es um einen besonderen Aktionstag in Südkorea, den Samsamhan-Tag, der zu einer bewussten Ernährung und insbesondere zu einem geringeren Natriumkonsum im Alltag anregen soll. Trotz rückläufiger Werte liegt die Salzaufnahme der koreanischen Bevölkerung weiterhin deutlich über den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Zum Abschluss hören Sie die Unterhaltungsnachrichten mit Sebastian Ratzau. Nach etwas Musik ist gleich weiter. Viel Spaß mit dem Lied Can't Help Giving My Love to You, gesungen von Sweet Sorrow.
정준하여 안정준하여 늘 정준은 나 정준은 날 알아줘. 정준아요, 안 정준아요.
디 나치오날레 쿨투어 에르베 베허데 hat neue nationale Kulturerbe Güter ausgewiesen. Die Eintragung umfasst sowohl ein bedeutendes Bauwerk der modernen Infrastruktur als auch ein immaterielles Wissenssystem, das seit Jahrhunderten im Alltag der Küstenregionen verankert ist. Zu den neu aufgenommenen Objekten zählt die Hangang-Eisenbahnbrücke in Seoul, die auf eine rund 126-jährige Geschichte zurückblickt und als nationales technisches Kulturerbe im Bereich des Bauwesens eingestuft wurde. Die Brücke wurde im Jahr 1900 eröffnet und gilt als die erste moderne Eisenbahnbrücke Koreas. Sie ist damit ein frühes Beispiel moderner Ingenieurbaukunst und zugleich ein zentrales Element der Entwicklung des koreanischen Eisenbahnverkehrs. Ihre Bedeutung geht jedoch über ihre Funktion als Verkehrsinfrastruktur hinaus. Sie ist eng mit den historischen Umbrüchen der koreanischen Geschichte verbunden und wird als Symbol der Modernisierung betrachtet. Während des Koreakriegs wurden mehrere Teile der Brücke zerstört, um militärische Bewegungen zu unterbrechen. Dabei wurden die sogenannten A-, B- und C-Linie vollständig gesprengt. Nach dem Krieg begann der schrittweise Wiederaufbau. Bereits 1957 wurde die C-Linie wiederhergestellt, 1969 folgten die A- und B-Linien. Damit war die ursprüngliche Funktion der Brücke nach rund 19 Jahren wieder vollständig hergestellt. Im Jahr 1994 wurde zudem eine D-Linie ergänzt, sodass die Brücke heute aus insgesamt 4 parallel verlaufenden Strukturen besteht. Die Hangang-Eisenbahnbrücke wurde von der Koreanischen Gesellschaft für Bauingenieurwesen in die Liste aufgenommen. Diese würdigt die technische und historische Bedeutung des Bauwerks. Die Brücke stehe exemplarisch für die industrielle Entwicklung Koreas und für den Wiederaufbau nach dem Krieg. Neben diesem materiellen Kulturerbe wurde auch ein immaterielles Kulturerbe neu aufgenommen, das traditionelle Wissenssystem Mulde, das sich grob als Gezeitenwissen übersetzen lässt. Mulde bezeichnet ein traditionelles System zur Beobachtung und Berechnung der Gezeiten. Es umfasst das Wissen darüber, wann der Meeresspiegel steigt und wieder sinkt, sowie die damit verbundenen Strömungen. An den Küsten Südkoreas tritt dieses Phänomen täglich zweimal auf und bestimmt seit Jahrhunderten das Leben der dort lebenden Menschen. Das Wissen ist historisch verankert. Bereits im Buch Koryosa, den historischen Aufzeichnungen aus der Koryo-Zeit vor etwa 1000 Jahren, finden sich Hinweise auf die Beobachtung von Ebbe und Flut. In der frühen Joseon-Dynastie wurde dieses Wissen weiter systematisiert. In den Annalen von König Taejong, dem dritten König Joseons, wurde es durch spezielle Bezeichnungen wie Yuksu und Shipsu in ein strukturiertes Berechnungssystem überführt. In der späteren Joseon-Zeit entstanden schließlich detaillierte Tabellen, die den Rhythmus der Gezeiten in 15-Tage-Zyklen darstellten. Sie sind in Werken wie dem Yeoam-Jeonso und dem Yeongyeong-Jejeonjip überliefert. Damit wurde das Wissen nicht nur beobachtet, sondern auch aktiv systematisiert und weitergegeben. Im Alltag der Küstenbevölkerung spielte dieses Wissen eine zentrale Rolle. Es war für den Fischfang, die Salzgewinnung, die Nutzung von Wattwegen zwischen Inseln und dem Festland sowie für die Navigation auf See notwendig. Auch rituelle Praktiken wie Gebete für einen guten Fang orientierten sich an den Gezeiten. Bis heute ist dieses Wissen nicht verschwunden. Zwar nutzen viele Menschen moderne Hilfsmittel wie Kalender oder Smartphone-Apps, um die Gezeiten zu bestimmen, dennoch basiert dieses System auf traditionellem Wissen, das über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Die nationale Kulturerbebehörde hat Mulde als sogenanntes Gemeinschaftserbe eingestuft. Dabei handelt es sich um ein immaterielles Kulturgut ohne einzelne definierte Träger oder Trägergruppen. Stattdessen wird das Wissen als gemeinschaftlich überliefertes Gut verstanden, das regional unterschiedlich ausgeprägt sein kann, etwa in der Bezeichnung oder in lokalen Messsystemen. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute geht es um die traditionelle Lackkunst Ochil, ein Naturmaterial, das aus dem Saft des Lackbaums gewonnen wird und international oft als Urushi-Lack bekannt ist. Vor kurzem fand im Seoul Museum für Kunsthandwerk eine internationale Vortragsreihe zur Lackkunst Ochil statt. Bereits seit 2020 führt das Museum landesweite Recherchen durch. Dabei besuchen Forschende wichtige Produktionsregionen, um den Weg des Lacks vom Baumsaft bis zum fertigen Kunstobjekt zu dokumentieren. Die heutige Veranstaltung ist Teil dieser Initiative und richtet den Blick insbesondere auf die Lackkunst in Europa. Hören wir zunächst in die Atmosphäre vor Ort hinein. Ochil, der traditionelle Lack, der aus dem Saft des Lackbaums gewonnen wird, ist ein äußerst vielseitiger Werkstoff. Auf der koreanischen Halbinsel reicht seine Verwendung bis in die Bronzezeit zurück, also rund 2800 Jahre. Dennoch sind Ursprung und Verbreitung bis heute nicht vollständig geklärt. Bereits in der Zeit der drei Königreiche wurde Ochil als kostbares Material staatlich verwaltet. Im Shilla-Reich gab es eigene Plantagen für Lachbäume und in der Goryeo-Dynastie wurden spezialisierte Handwerker in staatlichen Institutionen eingesetzt. Das älteste bekannte Beispiel für die Verwendung von Ochil ist ein bronzener Dolch aus der Bronzezeit mit Lachspuren, der in Yeosu ausgegraben wurde. Da Ochil vielseitig als Beschichtung einsetzbar ist, findet er heute auch in modernen Industrien Verwendung, beispielsweise im Flugzeug- und Schiffbau, bei Musikinstrumenten wie Klavieren sowie in der Automobilproduktion. Das Museum beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit diesem Thema. Weitere Einblicke gibt die Kuratorin Kang Yeon-kyung. Wir haben unser Museum im November 2021 eröffnet. Doch bereits seit 2020 ist Ochil einer unserer zentralen Forschungsschwerpunkte. Wir sind in viele Regionen gereist, beispielsweise nach Wonju, Namwon oder Tongyeong, haben dort geforscht und Materialien gesammelt. Seit dem vergangenen Jahr weiten wir diese Arbeit auch international aus, zunächst nach Japan. In diesem Jahr planen wir, unsere Aktivitäten auf Südostasien und Europa auszuweiten. Diese Vortragsreihe ist Teil dieses internationalen Austauschs. Bei der Konferenz sprach auch die Kunsthistorikerin Dr. Chung Sun-shim, die viele Jahre als Kuratorin am Lackmuseum in Münster gearbeitet hat. Ich bin 1989 nach Deutschland gegangen und habe mich dort eher zufällig für ein Studium der Sinologie entschieden. In Münster habe ich an mehreren Museen gearbeitet und bin inzwischen im Ruhestand. In Europa ist kaum bekannt, dass es auch eine eigenständige koreanische Lackkunst gibt. Fachleute wissen jedoch sehr wohl, wie hoch ihr Niveau ist. Besonders die Perlmutterlacktechnik aus Korea ist unerreicht. Auch Japan hat diese Technik ursprünglich aus Korea übernommen. Ohne diesen Einfluss hätte sich die japanische Lackkunst in Europa wohl kaum so stark verbreitet. Die Herstellung von Ochil-Arbeiten ist äußerst aufwendig. In Korea wird sie oft mit der sogenannten Perlmutt-Technik kombiniert. Dabei werden feingeschnittene Muschelschalen in die Oberfläche eingelegt und anschließend mehrfach lackiert. Wie mühsam diese Arbeit ist, zeigt auch ein historisches Dokument aus der Joseon-Zeit, das Seungjeongwon-Ilgi, das zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehört. Darin wird beschrieben, dass allein das Verzieren mit Perlmutt mehrere Tage dauert und anschließend mehr als 10 Lachschnitten aufgetragen werden müssen. Einer der bekanntesten Lackmeister Koreas ist Sun Dae-hyun, der als Träger des immateriellen Kulturerbes der Stadt Seoul gilt. Er hat sein Wissen schon in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Er stellte Gastgeschenke für Auslandsreisen koreanischer Präsidenten her und arbeitete auch mit Industrieunternehmen zusammen. So gestaltete er beispielsweise die Innenausstattung eines BMW-Fahrzeugs mit Perlmuttlack. Sun Dae-hyun erzählte. Viele Menschen sorgen sich, dass im Zeitalter der künstlichen Intelligenz auch unser Handwerk ersetzt werden könnte. Doch Lackarbeit verlangt nicht nur Technik, sondern auch Gefühl, Erfahrung und Wiederholung. In jedem Stück steckt das Zusammenspiel von Hand, Kopf und Geist. Deshalb bin ich überzeugt, das ist etwas, das KI nicht ersetzen kann. Unter den Zuhörern befanden sich zahlreiche Fachleute aus den Bereichen Kulturerbe und Kunsthandwerk, darunter der Holzhandwerksmeister Yang Seok-jung, der als Träger des staatlichen immateriellen Kulturerbes gilt. Ich dachte immer, Lackkunst sei vor allem ein Thema zwischen Korea, China und Japan. Umso spannender war es, bei dieser Veranstaltung zu erfahren, dass es auch in Europa großes Interesse daran gibt. Über Japan und wohl auch über die Niederlande wurde die Lackkunst eingeführt. In Europa hat man dann versucht, diese Technik nachzuahmen, obwohl es dort keine Lackbäume gibt. Gerade dieser Blick von außen hat mir gezeigt, dass wir etwas als selbstverständlich ansehen. Dabei ist es weltweit von großer Bedeutung. Gestern, am 31. März, wurde in Südkorea der sogenannte Samsamhan-Tag begangen. Dabei handelt es sich um einen von der südkoreanischen Lebensmittelbehörde eingeführten Aktionstag, der zu einer Reduzierung des Natriumkonsums im Alltag anregen sollte. In einer Esskultur, die stark von süßig und salzig, im Alltag oft als Danjan-Danjan bezeichnet, geprägt ist, sollte dieser Tag für mehr gesundheitliches Bewusstsein sorgen. Die Kampagne richtet sich insbesondere auch gegen den in den sozialen Medien verbreiteten Trend der sogenannten süß-salzigen Essgewohnheiten. Laut dem Amt für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit lag die Natriumaufnahme der südkoreanischen Bevölkerung weiterhin deutlich über dem Richtwert der Weltgesundheitsorganisation. Im Jahr 2023 betrug die durchschnittliche tägliche Aufnahme 3136 Milligramm. Zwar war dieser Wert im Vergleich zu 2011 um rund 34,5% gesunken, er lag jedoch weiterhin etwa 1,6 Mal über der von der WHO empfohlenen Menge von 2000 Milligramm pro Tag. Trotz des rückläufigen Trends seit Einführung der Natriumreduktionspolitik bleibt die Lücke zu internationalen Gesundheitsstandards weiterhin deutlich. Besonders hoch war die Aufnahme bei Männern sowie in der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen. Mehr als die Hälfte der Natriumaufnahme geht auf wenige zentrale Lebensmittelgruppen, darunter Nudeln, Suppen, Eintöpfe sowie fermentierte Beilagen wie Kimchi zurück. Einen erheblichen zusätzlichen Anteil haben Fastfood, Fertiggerichte und Lieferdienste, die in der modernen Esskultur Südkoreas zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Dabei weisen insbesondere außer Haus verzehrte Mahlzeiten im Vergleich zu selbst zubereiteten Speisen deutlich höhere Natriumwerte auf. Eine übermäßige Natriumaufnahme steht in direktem Zusammenhang mit chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes. Vor diesem Hintergrund wird seit mehreren Jahren versucht, durch Aufklärungskampagnen und praktische Alltagshilfen den Salzkonsum in der Bevölkerung schrittweise zu reduzieren. Medizinische Fachstellen verweisen seit langem auf die Bedeutung präventiver Ernährungsmaßnahmen zur Verringerung entsprechender Gesundheitsrisiken. Ein zentrales Element dieser Bemühungen war die seit 2013 jährlich veröffentlichte Rezeptreihe Samsamhan Papsang. Der Begriff Samsamhan beschreibt einen leicht salzig-faden Geschmack, der zugleich als ausgewogen und angenehm empfunden wird. Papsang steht für Esstisch. Die Publikation versteht sich somit als Rezeptsammlung und praxisorientierter Leitfaden zur schrittweisen Reduzierung von Natrium im Alltag. Die Rezeptreihe wird dabei nicht nur als kulinarische Sammlung, sondern auch als Bestandteil staatlicher Ernährungsbildung betrachtet. Die bisher veröffentlichten Gerichte zeigen, dass auch mit deutlich weniger Salz schmackhafte Mahlzeiten möglich sind. So wird etwa bei Hühnchenreis mit Mungo-Sprossen eine Brühe aus Kombu- und Bonito-Flocken verwendet. Anschließend kommen nur geringe Mengen an Sojasauce und Kochwein zum Einsatz, um den Geschmack gezielt zu verstärken. Beim Rindfleisch-Kiwi-Reis wird zusätzlich die natürliche Süße und Säure von Obst genutzt, um ein ausgewogenes Geschmacksprofil zu erzeugen. Gleichzeitig liefern Zutaten wie Kiwi und Karotten wertvolle Nährstoffe, darunter Kalium und Antioxidantien. Neben dem Konsum von Natrium rückt zunehmend auch der Konsum von Zucker stärker in den Fokus der Ernährungspolitik. In der Ausgabe der Rezeptreihe aus dem vergangenen Jahr wurden daher auch zuckerreduzierte Desserts wie Schokoladentarte sowie weitere Süßspeisen auf Basis von Kokosöl und Erdnussbutter als Alternativen zu stark gezuckerten Varianten vorgestellt. Damit wird der Fokus der Ernährungspolitik zunehmend auf eine umfassendere Reduzierung von Salz und Zucker ausgeweitet. Die Behörde betont jedoch, dass dies nicht allein durch individuelles Verhalten erreicht werden kann. Vielmehr sei eine Veränderung der allgemeinen Esskultur erforderlich. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass bereits einfache Maßnahmen im Alltag, wie das bewusste Lesen von Nährwertangaben, Zurückhaltung bei Soßen oder die Wahl weniger salzintensiver Gerichte, einen spürbaren Beitrag leisten können. Auch der bewusste Einkauf und die Orientierung an Nährwertkennzeichnungen gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. Die Leiterin der Lebensmittelbehörde Oh Yu-gang unterstrich, dass eine gesundheitsbewusste Ernährung langfristig zur gesellschaftlichen Normalität werden soll und dass sie weiterhin durch alltagsnahe Maßnahmen konsequent gefördert werden muss.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. In diesem Jahr wird es erstmals eine Asien-Ausgabe des Eurovision Song Contest geben. Auch Südkorea wird einen Vertreter zu dem Gesangswettbewerb schicken. Die Europäische Rundfunkunion gab laut einem Bericht der New York Times vom 31. März und von Yonhap bekannt, dass der Eurovision Song Contest Asia im November dieses Jahres in Bangkok stattfinden wird. Daran nehmen 10 Länder aus der asiatischen Region teil. Neben Südkorea sind dies Bangladesch, Bhutan, Kambodscha, Laos, Malaysia, Nepal, die Philippinen, Thailand und Vietnam. Wie beim europäischen Vorbild wird jedes Land in einem nationalen Vorausscheid seinen Vertreter auswählen. Das Finale am 14. November wird weltweit live über YouTube gestreamt. Der Gewinner des asiatischen Wettbewerbs soll im kommenden Jahr dann beim Eurovision-Hauptwettbewerb auftreten. Schon 2008 und 2016 gab es Versuche, einen Asien-Wettbewerb zu veranstalten. Die New York Times zitiert aus einem Interview mit Professorin Jess Carniel von der University of Southern Queensland in Australien, einer Expertin für Popkultur. Ihr zufolge hätten K-Pop-Stars bereits gezeigt, dass asiatische Musiker innovative und spannende Musik kreieren können. Die K-Pop-Gruppe BTS fühlt sich nach dem erfolgreichen Comeback geehrt. Das neue Album schafft es an die Spitze der amerikanischen Billboard-Charts. Das Hauptlied Swim läuft derzeit weltweit rauf und runter. Die 7 Mitglieder bedankten sich am Dienstag in einer Erklärung, die von ihrer Agentur Big Hit Music veröffentlicht wurde. Der Erfolg des 5. Studioalbums nach 3 Jahren und 9 Monaten Pause sei eine große Ehre. Sie würden den Fans Army zutiefst danken, da sie immer unerschütterliche Liebe und Unterstützung gezeigt hätten. Man danke außerdem allen, die sich die Musik von BTS angehört hätten und mit dem Herzen dabei seien. Die Gruppe ließ mitteilen, dass sie im Zuge der Arbeit an dem Album intensiv versucht habe, universale Emotionen einzufangen. Swim ermutige zu Beständigkeit trotz Schwierigkeiten und habe der Hörerschaft über Landesgrenzen hinweg ein wenig Aufmunterung und Trost gegeben. Sie wollten weiterhin aufrichtig Musik machen, hieß es in der Erklärung weiter. Die koreanischen Gruppen NCT 127, Tomorrow by Together, TXT und Zero Base One werden im August als Headliner bei der Veranstaltung KCON LA auftreten. Das teilte der Veranstalter CJ&M am vergangenen Freitag mit. KCON ist ein Festival koreanischer Kultur im Ausland. In dessen Rahmen gibt es auch die K-Pop-Konzertreihe M-Countdown. Die Headliner werden bei der Veranstaltung vom 14. bis 16. August in der Crypto.com Arena und im Los Angeles Convention Center ein jeweils einstündiges Konzert geben. Ebenfalls auftreten werden Eilid, Isna, Miao, P1 Harmony, Treasure und N-Team. Darüber hinaus sind Soloauftritte von Taeyong von NCT und Yeonjun von TXT geplant. Vom 8. bis 10. Mai findet KCON im japanischen Chiba statt. Dort werden unter anderem Alpha Drive One, Cortis und Hearts to Hearts auftreten. KCON wurde 2012 ins Leben gerufen und gilt als einziges Festival weltweit, bei dem K-Pop mit anderen Aspekten der koreanischen Kultur zusammengeführt wird, darunter Mode, Fernsehen und Kulinarik. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit dem Lied Love, gesungen von Kim Hyun-seol, sage ich Tschüss, bis morgen.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Tangnan Anja. Tangnan Anja heißt auf Deutsch so viel wie Ich mein das ernst oder Ist das krass? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Kim Tak-soo ist ein Kampfsportler. Nach langer Zeit trifft er auf Kro Dong-man und provoziert ihn. Doch Dong-man schlägt Tak-soo mit einem einzigen Fußtritt K.O. Tak-soos Manager Yang Tae-hee lässt Tak-soo daraufhin wissen, dass die Story von einem normalen Menschen, der einen Kampfsportler K.O. geschlagen hat, viel Aufmerksamkeit erhält.
Oh, 박수야, 박수야. 여론, 와, 막, 뭐, 지금, 막, 장난 아니야, 여론이요. 그러면은, 오늘부터 리벤지 매칭으로다가, 뭐, 훈련 스케줄 좀 짜더라 그럴까? 아니, 상대편 기술도 좀 분석하고, 또.
형, 형은 정신을 못 차리지? 그런 것 같아.
아, 뜨거워. 나 아이스 먹잖아.
An einer Stelle sagt Tak-soos Manager hier, 여론 지금 장난 아니야. Die Aufmerksamkeit ist echt krass gerade.
장난 아니야.
장난 아니야.
장난 아니야.
Mit 장난 아니야 kann man zum einen sagen, dass man keine Scherze macht und das, was man gerade sagt, ernst meint. 웃지 마, 장난 아니야. 네, lach nicht, ich meine das ernst. Okay. Hier noch ein Beispiel. 설마 네가 혼자 그 일 다 했어? 장난 아니야. 밤새워서 진짜 다 했어. Du hast das doch nicht alles alleine gemacht. Doch, im Ernst. Ich habe die Nacht durchgemacht und das wirklich alles erledigt. Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
설마 네가 혼자 그 일 다 했어?
장난 아니야. 밤새워서 진짜 다 했어.
설마 네가 혼자 그 일 다 했어?
장난 아니야. 밤새워서 진짜 다 했어. 설마 네가 혼자 그 일 다 했어?
장난 아니야. 밤새워서 진짜 다 했어.
설마 네가 혼자 그 일 다 했어?
장난 아니야. 밤새워서 진짜 다 했어.
Zum anderen kann man damit auch zum Ausdruck bringen, dass etwas viel stärker oder größer ist, als man gedacht hatte. 맛이 장난 아니야. 그러게, 진짜 맛있다. Das schmeckt echt krass. Stimmt, das ist echt lecker. Hier noch ein Beispiel. 노래 실력이 장난 아니야. 어, 정말 잘하더라. Die kann ja krass singen. Ja, sie ist wirklich gut. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
노래 실력이 장난 아니야.
어. 정말 잘하더라.
노래 실력이 장난 아니야.
어, 정말 잘하더라.
노래 실력이 장난 아니야.
어, 정말 잘하더라.
노래 실력이 장난 아니야.
어, 정말 잘하더라.
와스 von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 장난 아니야 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Zu den Dingen, die regelmäßig Bewunderung bei Ausländern hervorrufen, gehört sicherlich Südkoreas Kultur der Lieferdienste. Nicht nur Essen wie Hähnchen, Pizza und Jajangmyeon, sondern auch Einkäufe aus Supermärkten und von 24-Stunden-Kiosken werden innerhalb von 30 Minuten bis zu einer Stunde geliefert. Insbesondere Liefer-Apps für Smartphones haben Geschwindigkeit und Komfort der Lieferdienste auf eine neue Stufe gehoben. Auch in Nordkorea gibt es Liefer-Apps. Wie funktionieren Lieferdienste dort? Dazu werfen wir heute einen genaueren Blick auf die nordkoreanischen Liefer-Apps mit Baek Yeon-ju, Forscherin am Nord-Süd-Wirtschaftsforschungsinstitut. Im Jahr 2010 wurde in Südkorea die weltweit erste Liefer-App für Smartphones eingeführt. Es handelte sich um einen standortbasierten Lieferdienst namens Bedaltong. Diese App läutete einen Wandel in der Lieferkultur weltweit ein. Nordkorea bildete keine Ausnahme. Seit es dort Online-Shopping gibt, gibt es auch die Möglichkeit, sich Waren mit nur einem Klick liefern zu lassen.
대표적인 사례가 북한의 전자상거래 플랫폼 옹류라는 게 있는데요. 이 시스템은
Nordkoreas führende E-Commerce-Plattform Ongryu wird vom Generalbüro für öffentliche Dienstleistungen betrieben. Anders als in anderen Ländern wird diese Online-Shopping-Plattform also staatlich verwaltet. Sie ist seit 2015 voll funktionsfähig. Mithilfe sogenannter intelligenter Handys, so Nordkoreas Bezeichnung für Smartphones, können Nordkoreaner Dinge wie Lebensmittel, Gesundheitsartikel und alltägliche Bedarfsgüter suchen und bestellen, die direkt an die Haustür geliefert werden.
예를 들면 음식부터 건강식품, 기본 생필품도 주문을 해서 받을 수 있습니다.
Im April 2015 verkündigte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA die Einrichtung eines E-Commerce-Systems namens Ongryu. Das Netzwerk funktioniert ausschließlich innerhalb Nordkoreas und die Leute nutzen es, um Dinge direkt bei Unternehmen und Fabriken sowie bei beliebten Geschäften und Restaurants zu bestellen und sich diese liefern zu lassen. Vor allem während der heißen Sommermonate nahmen die Essensbestellungen bei Ongryugwan, einem renommierten Kaltnudelrestaurant in Pyongyang, deutlich zu.
우리 옹류관 국수 맛이 정말 별맛이라고 하며 이렇게 엄지손가락을 내흔들곤 했습니다.
Seit der Entwicklung der Ongryu-App sind in Nordkorea verschiedene Online-Shops entstanden. Manmulsang zum Beispiel bietet über 30.000 Produkte an und wird oft als nordkoreanisches Pendant zu Amazon bezeichnet. Letztes Jahr veröffentlichte ein chinesischer Student, der in Nordkorea studierte, ein Video über eine nordkoreanische Liefer-App in den sozialen Medien. In dem Video sah man beim Auswählen eines Hamburgers aus dem Angebot einen eindeutig nordkoreanischen Produktnamen für den Hamburger, was bei anderen Usern für Verwunderung sorgte. Liefer-Apps ermöglichen es Verbrauchern, Essen oder andere Dinge schnell und einfach mit wenigen Klicks nach Hause liefern zu lassen. Wie konnten sich solche Apps in dem Land verbreiten, das weithin als abgeschottete Gesellschaft bekannt ist?
북한은 1990년 고난행군 이후에 장마당 경제가 크게 성장하면서 공식적으로는 계획경제지만 비공식적으로 이런
Seit der Zeit des mühsamen Marsches in den 1990er Jahren haben private Märkte Changmadang in Nordkorea deutlich an Bedeutung gewonnen. Offiziell herrscht zwar Planwirtschaft, doch inoffiziell haben sich Elemente einer kapitalistischen Marktwirtschaft nach und nach durchgesetzt. Dies führte zu vielfältigen Veränderungen. In jüngster Zeit sind verschiedene Betriebe wie Marktstände, Läden, Kaufhäuser und Dienstleistungszentren entstanden. Die Gastronomiebranche, insbesondere Restaurants, hat sich rasant entwickelt. Dieser Wettbewerb hat sich auch auf Lieferdienste ausgeweitet. Neben traditionellen Gerichten wie Blutwurst und Nudeln werden auch Kimbap, Sandwiches und Hamburger geliefert. Ein Hamburger wird dort als Fleischbrot bezeichnet. Damit verändern sich die Konsumgewohnheiten. Traditionell kauften die Menschen Dinge wie Lebensmittel direkt auf Märkten, doch jetzt bestellen immer mehr Leute mit einer App und lassen sich die Ware nach Hause liefern.
일반적이었다면 이제는 손전화기를 통해서 주문도 하고 집 앞까지 배달을 받는 방식이 점차 늘어나고 있습니다.
Tatsächlich kann Nordkorea die Marktwirtschaft nicht länger ignorieren. Während die Menschen früher ihre Mahlzeiten selbst zubereiteten, empfinden immer mehr Nordkoreaner es heute als bequemer und günstiger, auswärts zu essen oder Essen zu bestellen. Diese Verhaltensänderungen haben den Dienstleistungssektor Nordkoreas grundlegend verändert und ihn stärker auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet.
인민들의 요구가 곧 우리 봉사활동의 기준입니다. 인민들의 요구를 실현해주기엔 방향으로 상업경영의 정보화도 실현해 나가고 있습니다.
Früher funktionierten nordkoreanische Läden nach dem Tante-Emma-Laden-Prinzip. Kunden sagten den Verkäufern, was sie wollten, und die Verkäufer gaben ihnen dann die Artikel. Die Kunden konnten sich nicht einfach die Waren selbst ansehen, da nur die Mitarbeiter Zugang zum Verkaufsbereich hatten. Insbesondere Artikel des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel wurden nur in Mengen verkauft, die sich an ganzen Familien orientierten. Dies unterschied sich deutlich vom üblichen heutigen Einkaufserlebnis, bei dem man die gewünschten Produkte selbst auswählt. Mit der Verbreitung von Smartphones und der Verbindung mit dem landeseigenen Intranet wurden Liefer-Apps entwickelt, die dem Prinzip Kunde ist König folgen. Markthändler boten den Kunden nun die Möglichkeit, sich schwere Dinge wie Reis und Mehl direkt nach Hause liefern zu lassen. Wie funktionieren Lieferdienste in Nordkorea?
북한의 이런 배달 시스템은 대한민국처럼 플랫폼 사업
Das Liefersystem in Nordkorea unterscheidet sich etwas von der unternehmenszentrierten Plattformstruktur Südkoreas. Im Norden besteht die Logistik aus einer Kombination aus staatlichen Transportnetzen und privaten Transportmitteln. Ein typisches Beispiel ist das Servicha, eine Kombination aus Service und Cha, also Fahrzeug. Diese privaten Transportfahrzeuge haben eine Betriebserlaubnis von den nordkoreanischen Behörden und transportieren Personen oder Waren. Lieferungen innerhalb Pjöngjangs erfolgen in der Regel per Motorrad oder Fahrrad. Für längere Strecken oder größere Mengen werden Lieferwagen oder Lastwagen eingesetzt. Darüber hinaus spielen die Marktstände auf Ebene der Volkseinheiten eine wichtige Rolle. Eine Volkseinheit ist die kleinste Verwaltungseinheit Nordkoreas auf Nachbarschaftsebene. Diese Marktstände pflegen enge Beziehungen zu den Anwohnern. Sie nehmen telefonische Bestellungen entgegen und liefern Waren in die Nachbarschaft aus.
지역주민들 간의 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 전화 주문을 받아서 동네의 근거리 배달도 수용을 하고 있습니다.
Bestellung und Bezahlung per Computer oder Smartphone in Nordkorea ähnelt dem bei südkoreanischen Online-Shops. Einzigartig in Nordkorea ist allerdings sein landesweiter Transportdienst Sobicha, ein Begriff, der sich aus Dienstleistung und Fahrzeug zusammensetzt. In engen Gassen oder innerhalb von Wohnanlagen, wo große Fahrzeuge nicht ohne weiteres hineinfahren können, bieten Nachbarschaftsmarktstände Lieferdienste als wichtigen Bestandteil des Vertriebsnetzes an. Im Einklang mit diesem Trend entwickeln sich auch die Zahlungsmethoden weiter, was den Komfort beim Smartphone-Shopping weiter erhöht.
북한은 아무래도 현금을 많이 쓰기는 하는데 최근에 전자결제 시스템을 좀 많이 강조를 하고 있어요.
Nordkorea setzt weiterhin stark auf Bargeld. Gleichzeitig wird jedoch auch der Ausbau elektronischer Bezahlsysteme vorangetrieben. Eines der bekanntesten Systeme ist Ulim 2.0, eine Smartphone-Bezahl-App. Nordkoreanische Medien berichten, dass dieser Dienst mit Bankkarten verknüpft ist und bargeldloses Bezahlen per Smartphone ermöglicht. Zusätzlich unterstützt er Offline-Zahlungen mithilfe von QR-Codes. Interessanterweise hat Nordkorea eine Form mobiler elektronischer Zahlungen entwickelt, die auf dem Guthaben für Mobiltelefone basiert und gemeinhin als Telefongeld bekannt ist, um Geldtransfers und Mikrozahlungen zu ermöglichen. Diese Entwicklungen verdeutlichen Nordkoreas anhaltende Bestrebungen nach bankkartenbasierten mobilen Zahlungen.
많이 활용하면서 은행카드 기반으로 하는 모바일 결제를 이렇게 전환하려는 움직임이 나타나고 있습니다.
Nordkoreas elektronisches Zahlungssystem, die sogenannte elektronische Geldbörse, wurde unter der Führung von Kim Jong-un für den kommerziellen Gebrauch eingeführt. Das Land gibt an, Millionen von Nutzern zu haben und dass sich das bargeldlose Bezahlsystem in der Gesellschaft immer weiter verbreitet. Geldautomaten von der Huawan Electronic Bank wurden in großen Kaufhäusern, Krankenhäusern, Apotheken und an öffentlichen Plätzen in Pjöngjang und anderen Städten installiert. Zusätzlich wird ein QR-Code-basiertes elektronisches Zahlungssystem gefördert und unterstützt. Nordkorea integriert QR-Codes seit 2014 als zweidimensionale Identifikationscodes aktiv in Kauf- und Zahlungsprozesse.
북한이 전자상거래와 이런 모바일 결제에 관심을 보이는 이유는 첫 번째로 지능형 손전화기, 스마트폰 보급의 확대입니다. 북한에서도
Das wachsende Interesse Nordkoreas am E-Commerce und an mobilen Zahlungsmethoden ist in erster Linie auf die weit verbreitete Nutzung von Smartphones zurückzuführen. Die Zahl der Smartphone-Nutzer in Nordkorea ist rapide gestiegen. Schätzungen gehen von etwa 7,5 Millionen Nutzern aus. Dieser Trend steht im Einklang mit der auf Wissenschaft und Technologie ausgerichteten Wirtschaftsstrategie des Regimes unter Kim Jong-un. Die Corona-Pandemie hat diesen Wandel weiter beschleunigt. Angesichts strenger Ausgangsbeschränkungen stieg die Nachfrage nach kontaktlosen Dienstleistungen sprunghaft an, was den Ausbau von Lieferdiensten und E-Commerce-Plattformen erheblich vorantrieb.
배달 서비스랑 전자상거래 확산의 중요한 계기가 되었다는 분석도 있습니다.
Die steigende Nutzung von Liefer-Apps lässt sich zum Teil auf die verschiedenen verfügbaren elektronischen Zahlungssysteme zurückführen. Mit dem Smartphone kann man bequem in staatlichen sowie in staatlich registrierten privaten Geschäften und auch auf Online-Shopping-Portalen bezahlen. Diese Bequemlichkeit wird besonders von der jüngeren Generation in Nordkorea geschätzt. Kim Jong-un hob in seiner Neujahrsansprache 2013 den Fortschritt in Wissenschaft und Technik hervor. Es ist daher kaum verwunderlich, dass sein Regime aktiv die Nutzung von digitalen Technologien und App-basierten Bezahlsystemen unterstützt. Ein Beispiel ist die 2019 eingeführte Liefer-App Abnal. Sie ist mit Online-Shops wie Ongyo vernetzt und bietet einen 24-Stunden-Lieferservice. In den letzten Jahren haben sich die Liefer-Apps in Nordkorea bemerkenswert weiterentwickelt. Allerdings gibt es Hindernisse, die dem potenziellen Wachstum dieser Dienste im Weg stehen.
북한의 IT의 가장 큰 한계점은 외부 세계와 연결된 인터넷 접근 제한이라고 할 수 있는데요.
Die größte Einschränkung Nordkoreas im IT-Bereich liegt in dem eingeschränkten Zugang zum externen Internet, das für normale Nordkoreaner unerreichbar ist, und selbst der Zugang zum landeseigenen Intranet namens Kwangmyong ist stark eingeschränkt. Laut einer UNICEF-Umfrage von 2017 hat nur etwa 1% der nordkoreanischen Haushalte Zugang zum Intranet. Was Smartphone-Apps betrifft, so können Nordkoreaner diese nicht wie anderswo üblich frei herunterladen, sondern müssen bestimmte Orte wie IT-Austauschzentren aufsuchen, um Apps zu installieren. Dieses System dient der strengen Kontrolle des Zugangs zu Informationen. Folglich ist der tatsächliche Nutzerkreis zwangsläufig begrenzt, obwohl E-Commerce und IT-Dienste technisch vorhanden sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Nutzung überwiegend auf Pyongyang, einige Großstädte und wirtschaftlich privilegierte Gruppen beschränkt ist.
그리고 또 특히 평양이나 일부 대도시, 그리고 경제력이 있는 계층 중심으로 이용될 가능성이 큽니다.
Die meisten E-Commerce-Dienste konzentrieren sich vor allem auf Großstädte wie Pyongyang und Pyeongsong. Abgesehen vom landesweiten Lieferservice Sobicha gibt es in Nordkorea kaum E-Commerce-Dienste, die landesweit verfügbar sind. Zudem setzen Tätigkeiten wie Bank- und Finanzgeschäfte oder Online-Bestellungen ein gewisses Einkommensniveau voraus. Für Nordkoreaner, die von ihrem Tageslohn leben, bleibt die Nutzung von Liefer-Apps weitgehend unerreichbar. Somit gibt es positive wie negative Dinge über Nordkoreas Liefer-Apps zu sagen. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich diese Apps in Zukunft entwickeln werden. In Nordkorea, wo der Zugang zum externen Internet verboten ist, unterliegen Mobiltelefone einer strengen Kontrolle. Daher stellen Liefer-Apps, die per Smartphone genutzt werden, noch lange keine echte Innovation im Alltag dar. Dennoch bemüht sich Nordkorea, sich an das digitale Zeitalter anzupassen. Ideal wäre es, wenn alle Einwohner Nordkoreas die Möglichkeit hätten, Liefer-Apps frei zu nutzen und die Liefernetze Süd- und Nordkoreas zu einem einzigen Netzwerk verbunden werden könnten. Anstatt den Schwerpunkt auf Überwachung und Kontrolle zu legen, sollte die wahre Bedeutung von mobiler Verbundenheit eine hoffnungsvolle Perspektive für die geteilte koreanische Halbinsel darstellen. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.